Wir befinden uns gerade in einer kleinen Predigtreihe und zwar betrachten wir die sogenannten Lehren der Gnade im Johannesevangelium. Ja, wir haben das Johannesevangelium schon einmal Stück für Stück durchgepredigt, gehört in all den einzelnen Abschnitten und jetzt wollen wir einen größeren Überblick wagen und gucken, diese Lehren der Gnade, die für uns auch unser als Reformierte ein Stück weit maßgeblich ist für das, was wir glauben, das, was uns auch in einigen Punkten unterscheidet von anderen christlichen Bewegungen. Wir wollen schauen, findet sich das tatsächlich in der Bibel? Und ganz speziell finden wir das allein im Johannesevangelium, das wir nun schon einmal ausführlich durchgegangen sind, ist es richtig, dass wir hier nicht einfach nur menschliche Tradition folgen, sondern tatsächlich dem Wort Gottes. Wir haben in den letzten Predigten herausgefunden, dass allein das Johannesevangelium schon für sich sehr deutlich aufzeigt, der Mensch ist völlig verdorben. Das heißt, der Mensch, so wie Jesus ihn beschreibt, hier im Johannesevangelium, da, wo Johannes wortwörtlich aufgeschrieben hat, was Jesus gesagt hat, wird ganz deutlich, Jesus sagt, der Mensch ist völlig unfähig, kraftlos aus sich selbst das Paradies zu gewinnen. Er ist völlig kraftlos, unfähig aus sich selbst etwas Gutes zu tun, was Gott belohnen würde. Keine besonders einfache Lehre, aber wir haben erkannt, eine absolut biblische Lehre. Und dann haben wir auch erkannt, dass Gott ganz offensichtlich aus diesen verdorbenen Menschen dennoch bestimmt hat, ich will Menschen retten. Und zwar nicht, weil sie besser sind, sondern weil Gott erwählt, weil Gott sich Menschen erwählt, die er retten will. Heute kommen wir zu der dritten Lehre der Gnade. Und diese Lehre ist die mit Abstand unbeliebteste. Die wird am meisten bekämpft. Und zwar geht es um die Frage des Sühnopfers Jesu. Wem gilt dieses Sühnopfer Jesu eigentlich? Wir fragen uns also heute Morgen, wie wird die Sühne im Johannesevangelium beschrieben hinsichtlich seiner Bestimmung, also welchen Ziel hatte es, und seinem Ausmaß. Bevor wir in dieses wichtige Thema eintauchen, möchte ich noch kurz erklären, was Sühne überhaupt bedeutet. Wir haben einige unter uns, die machen gerade einen Deutschkurs. Und ich würde behaupten, wenn ihr einen Deutschen fragt, was bedeutet Sühne? Es gibt nur sehr, sehr wenige, die das beantworten können. Das ist kein besonders geläufiges, kein oft benutztes Wort. Das heißt, wenn ihr im Deutschkurs seid und ihr wollt mal euren Lehrer ein bisschen herausfordern, dann sagt mal, ich weiß, was Sühne bedeutet. Weißt du es auch? Es ist ein deutsches Wort. Nun, lasst mich erklären, was Sühne bedeutet. Sühne heißt, ein Konflikt wird bereinigt. Wenn zwei Personen oder zwei Parteien ein Problem haben, eine Schuld ist da, jemand hat sich verschuldet gegenüber einem anderen, und wenn es dann einen Weg gibt, diese Schuld zu bedecken und auszulöschen, vorzunehmen, dann heißt das, es wird gesühnt. Die Schuld wird getilgt und es kann wieder Versöhnung stattfinden. Versöhnung, das ist ein Wort, das kennen mehrere. Versöhnung hat das im Kern drin, die Sühne. Versöhnung kommt von versöhnen. Hier wird ein Konflikt, ein Problem fortgeschafft und deswegen kann wieder Versöhnung stattfinden. Nun, wenn die Bibel von Sühne spricht, dann geht es um einen ganz spezifischen Konflikt. Und zwar den Konflikt zwischen Mensch und Gott. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums, der ganzen Welt und des Menschen. Und er hat bestimmt, wie der Mensch leben soll. Gott selbst hat bestimmt, was ist gut und was ist schlecht. Was ist gerecht und was ist ungerecht. Was verdient Lohn und was verdient Strafe. Gott hat das Recht dazu. Aber der Mensch, seit Adam und Eva, seit den ersten Menschen, hat gegen das Gesetz Gottes, gegen diese Bestimmung von dem, was der Mensch tun soll, verstoßen. Er hat es übertreten. Und seitdem jeder Mensch, alle, die wir hier sitzen und alle, die wir kennen, jeder Mensch hat gegen das Gesetz Gottes gesündigt, hat es übertreten. Und das ist der Konflikt. Und weil Gott heilig ist, weil er ein gerechter Richter ist, fordert das Gesetz Strafe. Und nicht nur eine geringe Strafe, nicht nur Hausarrest oder ein bisschen Geld bezahlen oder ein paar Schläge, Todesstrafe. Das ist das, was Gott offenbart hat. Weil wir gegen Gott, den allerhöchsten König, die Majestät gesündigt haben, rebelliert haben, das Gesetz gebrochen haben, und zwar tagtäglich, haben wir unser Lebensrecht verwirkt. Sünde verdient Todesstrafe. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Aber Gott selbst hat einen Weg gefunden, zu sühnen. Das heißt, diese Schuld zu bedecken und fortzuschaffen und wieder Versöhnung zu bringen zwischen Gott und Menschen. Und das ist, indem Gott selbst an die Stelle eines Menschen getreten ist. Das ist eine Vorstellung, die ist uns Menschen völlig fremd. Das passt überhaupt nicht in unsere Gedanken. Aber wisst ihr, wir folgen auch nicht den Gedanken von Menschen. Wir wollen uns ja auch nicht verführen lassen. Gott selbst in seiner Weisheit hat einen Weg gefunden, dass Gott in seiner ganzen Fülle Mensch geworden ist. Und nicht einfach nur aus Neugierde oder Langeweile. Es war notwendig, weil der Mensch Gott etwas schuldete und selbst nicht fähig war, das zu bezahlen, das zu erwirken. Deswegen ist Gott Mensch geworden in seiner ganzen Kraft und Fülle, weil er allein fähig war, an der Stelle von Menschen die Schuld vorzunehmen. Versöhnung mit Gott zu bringen. Aber wie kann das stattfinden? Wie kann das passieren? Das ganze Alte Testament, die ganze Tora, sie spricht von dem Gesetz Gottes und von der nötigen Strafe für Sünde. Deswegen ist das Alte Testament, die Tora, voller Blut, voller Opfer. Blut muss fließen, Tiere werden getötet, weil Sünde, unsere Sünde, den Tod fordert. Und die Tieropfer, sie sollten eine Art Hinweis darauf sein, hier eigentlich müsstest du getötet werden. Das verlangt die Gerechtigkeit Gottes, aber ich gebe hier etwas als ein Opfer, was dich erstmal daran erinnern soll, dass jemand, dass etwas anderes an deine Stelle treten kann. Die ganzen Propheten, alle Propheten des Alten Testaments weisen nun darauf hin, mit diesen Opfern ist es noch nicht getan. Das reicht noch nicht. Gott verspricht, dass ein ganz besonderer Mensch kommen wird. Und der wird wirklich Frieden schaffen zwischen Mensch und Gott. Der wird wirklich in der Lage sein, Sünde fortzuschaffen, Sühne zu erwirken, was all die Opfer eigentlich nicht tun konnten. Und der letzte große Prophet, der heißt Johannes der Täufer. Wir lesen in all den Evangelien davon. Jesus selbst, er nannte ihn den größten von Menschen geborenen Propheten. Wusstet ihr das? Jesus selbst sagt, es ist niemand Größeres aufgestanden von den Menschen als Johannes der Täufer. Er war der größte Prophet. Und dieser Johannes der Täufer, er war am Fluss und er sieht Jesus Christus. Und Jesus kommt zu ihm und dieser große Prophet, er zeigt auf Jesus und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinfortträgt. Siehe, hier ist das Lamm Gottes. Ah, hier ist das eine große Opfer. Nicht so wie die vielen Opfer, die wir kennen aus dem Tempeldienst. Nein, nein, hier ist das Lamm, dieses eine Opfer Gottes. Dieser Mensch ist das Opfer, das Sünde vortragen kann. Oh, darum geht es. Wenn wir vom Sühnopfer Jesu sprechen, dann geht es darum, was Johannes der Täufer sagt. Hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinvorträgt. Nun, wir haben uns gefragt, dieses Sühnopfer Jesu, das Versöhnung bringt, das Schuld hinfortschaffen kann, wem gilt das eigentlich? Wem gilt das? Und da kommen wir zu unserem ersten Punkt. Das Sühnopfer Christi ist universal. Okay? Das ist das, der erste Punkt. Das Sühnopfer Christi ist universal. Wir lesen aus Johannes Kapitel 3, die Verse 14 bis 18. Hier heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jesus spricht hier gerade mit einem Pharisäer, mit einem Religionslehrer, mit einem ganz orthodoxen Juden, wenn man so will, mit jemand, der völlig Kenntnis hat von den Heiligen Schriften. Und Nikodemus wusste sofort, was Jesus meint, wenn er von einer Schlange in der Wüste spricht. Im Alten Testament, da gibt es diesen Bericht, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und er hat sie versorgt mit Nahrung, mit Speise, er hat sie bewahrt, er hat sie beschützt, er hat sie geführt. Aber dann gab es Leute in diesem Volk, die sagten, das Essen, was Gott uns gibt, ist immer dasselbe. Wir mögen das gar nicht mehr. Und irgendwie diese Wüste, das ist uns alles hier irgendwie ein bisschen zu langweilig. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Wir wollen Gott nicht danken für all das Gute, das er uns gibt, für all die Befreiung. Nee, wir wollen mal was anderes essen. Sie waren undankbar und sie rebellierten gegen Gott und gegen Gottes Führung. Und deswegen sendet Gott ein Gericht, ein Zorngericht. Was macht er? Er sendet Giftschlangen in die Wüste. Und diese Giftschlangen, sie beißen das Volk Israel, das Volk Gottes. Und überall in diesem Volk sterben Menschen wegen dieser Giftschlangen. Und sie erkennen, oh, das ist ein Gericht Gottes, wegen unserer Sünde, wegen unserer Undankbarkeit, wegen unserer Rebellion gegen Gott. Und hier wird dann Mose beauftragt. Er betet zu Gott um Gnade. Oh, tilge dieses Volk nicht aus. Hab Gnade. Und dann sagt Gott zu Mose, okay, nimm eine Schlange. Und zwar forme selbst eine Schlange aus Bronze, aus Metall. Und richte sie auf einen Holzstab auf, sodass alle im Lager darauf schauen können. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, der wird nicht sterben, selbst wenn die Giftschlangen ihn beißen. Und dann denkt man, hä? Was ist das denn für eine Logik? Was kann denn irgendeine Metallschlange für eine Wirkung haben, dass das Gift mich nicht tötet? Nun, Es war der Beweis, glauben wir Gott? Glaubt das Volk dem Wort Gottes oder nicht? Und Gott hat es so gefügt, dass jeder, der tatsächlich dem Wort Gottes gehorsam war und auf diese Schlange geschaut hat, der wurde nicht getötet, sondern der blieb am Leben. Und Jesus sagt nun, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, so muss Jesus selbst erhöht werden. Und damit meint er das Kreuz. Er muss selbst am Kreuz erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und jetzt hört einmal, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das Interessante ist nun, dass Jesus zu diesem Nikodemus sagt, erinnerst du dich an die Stelle mit der Wüste und der Schlange? Alle in dem Lager von Israel, alle aus dem Volk, die auf die Schlange geschaut haben, wurden nicht gerichtet, sondern sie wurden gerettet. Nun sage ich dir, so, das heißt auf diese Weise, auf die gleiche Weise, hat Gott nun die Welt geliebt, damit jeder, der an den Sohn glaubt, der auf Jesus schaut, nicht verloren wird. Jesus sagt, das gilt hier nicht mehr nur dem Volk Israel, dem Lager in der Wüste. Jetzt hat Gott die Welt geliebt. Nun, das ist spektakulär. Wir haben schon in der letzten Predigt behandelt, dass wenn Johannes von der Welt spricht, da hat es immer einen negativen Beiklang. Ja, er spricht nicht einfach von dem Planeten, sondern wenn Johannes von der Welt spricht, dann meint es eine weltliche Ordnung, eine Ordnung in dieser Schöpfung, die rebelliert gegen Gott, die in Sünde ist, in Gefallenheit gegen Gott, gegen den Schöpfer. Das ist der Schwerpunkt. In all den über 100 Verwendungen des Wortes Welt hat es fast immer diesen Beiklang. Es ist dieses gefallene, von Gott entfernte, von Gott entfremdete Welt. Aber es gibt ein paar unterschiedliche Gewichtungen, wie dieses Wort verwendet wird. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Manchmal wird es gebraucht als die Bühne des Erlösungswerkes. Ja, ihr kennt eine Bühne, wenn ein Theater gespielt wird. Wo findet das alles statt? Ja, das wird eine Bühne, ein erhöhtes Plateau, wo man dann sehen kann, was stattfindet. Und das Johannesevangelium spricht, Jesus ist in diese Welt gekommen. Gott ist Mensch geworden und in diese Welt gekommen, in diese gefallene Welt. Das Sühnopfer, dieses Erlösungswerk, die Rettung Gottes, sie findet hier auf dieser Bühne auf der Welt statt. Okay, das ist das eine. Das andere ist, dass Johannes das Wort Welt gebraucht, um eine Absonderung auszudrücken durch das Erlösungswerk. Diejenigen, die an Jesus glauben, sie gehören nicht mehr zu dieser Ordnung dieser Welt. Sie gehören nicht mehr zu dieser Rebellion dieser Welt. Johannes, er schreibt in den Worten Jesu, also zu seinen Jüngern, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Wenn ihr von dieser Welt wäret, dann würde die Welt euch lieben. Aber weil ihr nicht mehr von der Welt seid, sondern weil ich euch aus dieser Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja, also das Sühnopfer, es bringt eine Trennung zwischen einer weltlichen Ordnung, die gegen Gott ist, und denen, die glauben. Und ein dritter Gebrauch dieses Wortes Welt ist die Reichweite des Erlösungswerkes. Darum geht es hier in Johannes 3. Mit Reichweite ist gemeint, welche Völker, welche Nationen, welche Bereiche in dieser gefallenen Welt werden denn mit dem Erlösungswerk erreicht? Ja, gilt es nur dem Israel oder geht es weiter hinaus? Nun, das ist hier gemeint. Jesus sagt zu dem Nikodemus, damals in der Wüste, da gab es ein Bild von dieser Erlösung mit dieser Schlange und das galt dem Lager Israels. Alle, die im Lager auf die Schlange schauten, die wurden nicht getötet. Jetzt, auf diese Weise, nun hat Gott die Welt geliebt und eine Rettung für die Welt gegeben. Sozusagen eine neue Schlange, die erhöht wird. Ein neues Bild von einem Fluch, von einem Gericht, von der Sünde, die erhöht wird. Und das ist Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz, er ist wie so eine Schlange zum Bild für unsere Sünde geworden. Für das Gericht, das wir verdient haben. Und er wurde erhöht am Holz, am Kreuzesstamm. Und jeder, der an ihn glaubt, der darauf vertraut, das ist das Zeichen, das Gott uns gegeben hat. Das ist das Wort, der Befehl, den Gott uns gegeben hat. Schaut auf ihn, glaubt auf ihn, an ihn, vertraut auf ihn. Der wird nicht sterben. Das sagt Jesus hier zu dem Nikodemus, zu diesem Pharisäer. Obwohl die ganze Welt vor dem Gericht steht, das Zorngericht den Tod verdient hat. Wenn Nikodemus das Wort Welt gehört hat, dann dachte er sofort, das ist der Inbegriff für Sünde. Ja, also wenn die Juden von der Welt, von den Nationen sprachen, dann meint es immer, das sind die Sünder, das sind die Unreinen. Und wir selbst, wir Juden, wir sind die Gerechten. Die Juden, die haben noch nicht mal zusammen mit Ausländern gegessen. Sie wollten sich nicht verunreinigen. Sie haben den Staub abgeschüttelt von ihren Füßen, wenn sie durch ein anderes Land gereist sind und dann wieder nach Israel kamen. Was Jesus nun macht ist, er stellt alle, sowohl Juden als auch alle Ausländer, alle anderen Nationen, auf eine Stufe. Sie sind alle Sünder. Sie haben alle Gericht verdient. Und nur wer glaubt, kann gerettet werden. Das ist keine Eingrenzung, sondern eine universale Ausbreitung. Jeder, der glaubt, nicht nur jeder Jude im Lager, der glaubt, nein, jeder, der glaubt, egal wo er ist, der das Kreuz, auf dem Jesus erhöht wurde, wer darauf im Geiste schaut, wer darauf vertraut, egal, wo er sich befindet, auf dieser ganzen Welt, ja, dieser sündigen, rebellischen, gefallenen Welt, die eigentlich insgesamt Gericht verdient hat, jeder, der auf dieses Kreuz im Glauben schaut, der versteht, warum Jesus dort am Kreuz hing, der wird gerettet werden. Das war schwer verständlich für einen Pharisäer. Das war schwer verständlich für solch einen orthodoxen Juden. Aber Jesus, er setzt ihn auf eine Stufe mit einer Person, die sonst das komplette Gegenteil wäre in der menschlichen Wertung. Und zwar mit einer ehebrecherischen Frau aus Samaria. Kommt nämlich gleich im nächsten Kapitel, in Johannes Kapitel 4. Jesus spricht mit einer Frau am Brunnen. Und sie kommt aus Samaria. Das waren keine Juden, das war eine Art Mischvolk. Und die waren völlig verhasst, die Samaritaner und die Juden. Ja, so wie heute Juden mit Palästinensern. Die waren völlig verhasst. Sie hatten keine Gemeinschaft. Und dazu war diese Frau eine Ehebrecherin. Sie hat schon mehrere Ehen gehabt und lebte gerade in einer wilden Ehe. Aber in diesem Gespräch mit der Frau, da kommen mehrere Fragen auf. Wie können Juden und Samaritaner Gemeinschaft haben? Daran geht es. Ja, Jesus spricht mit ihr und sie wundert sich darüber. Und wie will Gott, an welchem Ort will Gott wirklich angebetet werden? Das gibt auch eine Frage. Ist es der Berg Gerasim in Samaria oder Jerusalem, der Berg Zion? Und wo gibt es eigentlich Vergebung selbst für eine Ehebrecherin? Wo kann ihr Durst gestillt werden? Und die Antwort auf all diese Themen ist die Gabe Gottes in Jesus Christus, die Sühne am Kreuz. Das ist die Antwort. Genau das Gleiche, was der Pharisäer, der Jude, der orthodoxe Jude Nikodemus braucht: Glauben an Jesus, dem Sühneopfer. Genau das ist auch die Antwort für diese Frau. Nicht die ethnische Herkunft ist entscheidend, ob deine Vorfahren schon immer Juden waren. Nee, es ist egal, ob du in Israel geboren bist oder in Samaria oder sonst woher. Und auch nicht der Anbetungsort ist entscheidend, ob auf dem Berg Gerazim oder auf dem Berg Zion in Jerusalem. Nein, nein, Jesus sagt, es ist die Zeit gekommen, wo Menschen an jedem Ort Gott wirklich anbeten können. Denn Jesus Christus, er ist die Vergebung, in ihm ist Vergebung für Sünder, sogar für Ehebrecherinnen. Weil er gibt den Geist Gottes, er schenkt wieder echte, wahrhaftige Gemeinschaft mit Gott, Versöhnung, Frieden mit Gott. Und dafür müssen wir nicht an irgendeinen Ort reisen, der besonders heilig ist. Nein, wir haben direkte Gemeinschaft mit Gott durch einen Geist. Und diese Gemeinschaft, sie hält bis in Ewigkeit, das verspricht Jesus dieser Frau. Und durch das Zeugnis, durch die Worte von dieser Frau, die sie im Dorf weitererzählt, da fangen auch viele andere in dem Dorf an zu hören und neugierig zu werden. Und sie erkennen ganz freudig, das lesen wir in Johannes Kapitel 4, Vers 41 und 42, und noch viele mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagen, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Sie glauben nicht nur, weil die Frau das erzählt hat, sondern jetzt haben sie Jesus gehört und jetzt glauben sie wirklich und hört einmal, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Die Samaritaner sind nicht mehr ausgeschlossen von der Rettung Gottes, das versprochen ist im Alten Testament. Diese Gabe Gottes, sie gilt nicht mehr nur den Leuten, die nach Jerusalem ziehen, zu dem Tempel. Nicht mehr nur den Juden, nein, Jesus ist der Retter der Welt. Das ist die größte Schwierigkeit gewesen für die Juden, das zu verstehen. Wie? Das Heil gilt nicht mehr nur für uns? Unser Gott ist nicht nur ein Retter Israels, kann das sein? Nun, Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt. Und Christus ist der Retter der ganzen Welt. Das finden wir auch in Johannes Kapitel 12. Hier geht Jesus gerade nach Jerusalem hinein. Und die Leute, sie jubeln und sagen, oh, hier kommt der Retter. Und es kommen auch einige Griechen. Und sie kommen zu einem der Jünger von Jesus, zu Philippus. Und sie sagen, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und interessanterweise bleibt das merkwürdig in der Schwebe. Man weiß gar nicht, begegnen sie jetzt Jesus oder nicht? Es wird gar nicht weiter erwähnt. Es wird gar nicht erklärt, ob sie nun zu Jesus geführt werden oder nicht. Doch die Antwort finden wir ein paar Verse später, und zwar in Vers 32. Da sagt Jesus, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, und das meint wieder die Kreuzigung, so wie die Schlange, die erhöht wurde, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Die Volksmenge antwortete. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Ja, Jesus bleibt in Ewigkeit, aber er musste erhöht werden, er musste sterben für die Sünde der Menschen. Und er sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das ist die Antwort auf die Frage der Griechen. Ihr Griechen, es ist egal, ob ihr mich jetzt leibhaftig seht oder nicht, aber wenn ich am Kreuz bin und ihr an mich glaubt, dann werde ich auch Griechen zu mir ziehen. Dann werde ich auch Griechen in das Paradies ziehen. Aha. Das Sühnopfer Jesu ist universal. Das Gericht Gottes betrifft die ganze Welt, ja. Aber auch das Sühnopfer, das gegeben ist, damit Menschen errettet werden, es betrifft die ganze Welt. Es gilt nicht nur Juden. Es gilt auch den Samaritanern, es gilt auch den Griechen, es gilt auch den Deutschen, es gilt auch den Amerikanern, es gilt auch den Österreichern, es gilt auch den Syrern, den Afghanen, den Iranern, den Peruanern und Südafrikanern, den Japanern. Es gilt allen, egal wo du bist. Und das klingt für uns gar nicht mehr so spektakulär, aber das ist absolut sensationell, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wenn wir verstehen, was das bedeutet, was für ein Einschnitt, dass Jesus gekommen ist, nicht nur um das Volk Israel zu retten, sondern seinen Sühnopfer allen Menschen überall gelten soll. Und das ist eines der Hauptthemen im Neuen Testament, der neutestamentlichen Briefe. Das war der größte Konflikt in der frühen Gemeinde. Ja, dass auch die jüdischen Christen, die messianischen Christen verstehen mussten, oh, so? Auf diese Weise hat Gott die ganze Welt geliebt? So eine Reichweite hat es, dass es einen Pharisäer, eine ehebrecherische Frau von Samaria und ferne Griechen erreicht? Oh ja, solch eine Reichweite hat das Sühnopfer. Nun, das hört sich wirklich gut an. Doch unser nächster Punkt, er ist schon ein bisschen schwieriger zu verstehen. Zweiter Punkt, das Sühnopfer Christi ist begrenzt. Begrenzt? Das klingt doch irgendwie einengend, intolerant, exklusiv. Universal, wie in unserem ersten Punkt, das klingt gut. Oh, das klingt schön. Aber begrenzt? Wer sollte denn das Sühnopfer begrenzen? Nun, genau das ist die Frage. Genau das ist die Frage. Wer begrenzt das Sühnopfer? Es gibt viele Christen, und das ist wahrscheinlich sogar die weit verbreitetste Meinung auch hier in Deutschland, die sagen, Jesus Christus ist für jeden Menschen auf dieser Welt zu allen Zeiten gestorben. Sein Tod am Kreuz hat die Schuld von jedem einzelnen Menschen bereits gesühnt. Er hat dafür das Gericht Gottes, den Zorn Gottes getragen. Und jetzt kommt es nur noch darauf an, dass das aktiviert wird, indem der Mensch sagt, ja, ich bin damit einverstanden. Ich vertraue darauf. Wir glauben, dass das Sühnopfer Christi begrenzt ist. Das ist kein grenzenloses Sühnopfer ist. Es ist ein universales, aber kein grenzenloses Sühnopfer, sondern es ist begrenzt. Nun, was bedeutet das? Unbegrenzt wäre das Sühnopfer nur dann, wenn auch tatsächlich alle Menschen ohne Ausnahme in den Himmel kommen. Aber kein wahrer Christ glaubt das. Warum? Weil die Bibel sagt, dass Menschen in die Hölle kommen werden. Dass Gott Menschen richten wird. Und zwar auf ewig. Nur Allversöhner glauben an eine unbegrenzte Sühne. Und das ist nicht vereinbar mit dem Wort Gottes. Das sind menschliche Philosophien. Nun, deswegen sage ich, ich glaube, es gibt keinen Christ, der wirklich an ein unbegrenztes Sühnopfer glaubt. Das ist meine Behauptung. Es gibt keinen Christ, der wirklich an ein unbegrenztes Sühnopfer glaubt. Die Frage ist lediglich, wer begrenzt das Sühnopfer? Wer begrenzt es? Nun, viele sagen, der freie Wille des Menschen. Also, das Sühnopfer, es wird dadurch begrenzt, ob der Mensch nun Ja sagt oder Nein, ob er das Geschenk annimmt oder nicht. Der freie Wille des Menschen, das ist nun die Begrenzung des Sühnopfers. Ob es nun viele oder wenige erreicht, es liegt daran, ob der Mensch nun Ja sagt oder Nein. Es liegt an der Entscheidung des Menschen, es liegt an dem freien Willen des Menschen. Wir sagen, oh nein, niemals ist es möglich, dass der Mensch das kostbare Sühnopfer Christi begrenzen kann. Niemals. Niemals kann der Mensch das Werk Gottes begrenzen. Niemals. Wir glauben, es ist der freie Wille Gottes, der das Sühnopfer begrenzt. Habt ihr schon mal auf diese Weise betrachtet? Das Sühnopfer Christi ist begrenzt. Ja, es werden nicht alle Menschen in den Himmel kommen. Die Bibel spricht deutlich davon, dass Menschen auch in die Hölle kommen. Die Frage ist nur, wer begrenzt das Sühnopfer? Ist es der freie Wille des Menschen oder ist es der freie Wille Gottes? Nun, schauen wir einmal ein paar Bibeltexte an, hier im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 6, die Verse 37 bis 39. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Jesus spricht davon, dass der Gott, der Vater, ihm alles gegeben hat. Und was meint er mit alles? Alles meint die Gesamtheit der auserwählten Menschen. Gott hat bestimmt, dass es Menschen gibt, die gerettet werden sollen. Und alle diese Menschen hat Gott, der Vater, Jesus anvertraut. Und er hat ein Gebot gegeben, einen Willen. Und Jesus sagt nun, ich folge nicht einfach nur einem Eigenwillen, ich folge dem Willen Gottes, des Vaters. Und der Wille Gottes des Vaters ist, dass ich alle, die er mir gegeben hat, alle Erwählten, auch rette und ihnen ewiges Leben gebe, sie auferwecke am letzten Tag. Was das bedeutet ist, Gott der Vater und Gott der Sohn, sie wirken gemeinsam. Wir sprechen von einer Einheit des Willens und des Wesens. Die Lehre der begrenzten Sühnung besteht auf der Grundlage der Einheit Gottes in der Trinität. Stellt euch mal vor, Gott der Vater, er sagt, ich habe den Plan und den Willen, eine bestimmte Menge an Menschen, meine Erwählten, zu retten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ja, ist ja schön und gut, ich habe aber den Willen, jeden einzelnen Menschen zu retten. Und dann kommt der Geist und sagt, okay, ich habe aber den Willen, nur die zu retten, die ich dazu bringe, dass sie auch hören von Jesus. Dann hätten wir drei verschiedene Gruppen, die gerettet werden sollen. Aber Jesus sagt, nein, nein, ich folge nicht irgendeinem eigenen Willen. Ich folge dem Willen Gottes, des Vaters. Und zwar, dass alles, was er mir gegeben hat, alle Erwählten, die werde ich retten und auferwecken am letzten Tag. Jesus erfüllt den Willen des Vaters in der ewigen Rettung von den Erwählten und nur diesen. Das Sühnopfer ist durch den Ratschluss Gottes begrenzt auf die Erwählten, die Gott der Vater dem Sohn gegeben hat und anvertraut hat. Das finden wir auch in Johannes 10. Begrenzte Sühne, es bedeutet, Jesus starb nicht nur für einen anonymen Haufen. Jesus starb am Kreuz und er wusste genau, für wen er stirbt. Er hat nicht am Kreuz bezahlt für ein paar Blanko-Flugtickets, die jetzt irgendwie durch ein paar Marktschreier per Glücksprinzip an den Mann gebracht werden. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Vier sind noch übrig. Nein. Jesus weiß und kennt die, für die er stirbt. In Johannes 10, ab Vers 14, da ist die Rede davon, dass Jesus stirbt für seine Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und eine Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus weiß und kennt, für wen er stirbt. Er kennt seine Schafe. Und er weiß, okay, ich habe Schafe nicht nur in diesem Hof, nicht nur in Israel, ich habe auch Schafe von woanders her. Ich habe noch einen Hof in Deutschland und ich habe noch einen Hof in Amerika und ich habe noch einen Hof in Syrien und ich habe noch einen Hof in Japan. Und ich werde sie alle bringen, alle meine Schafe werde ich bringen, und zu einer Herde machen. Und für die, für meine Schafe, werde ich sterben als ein guter Hirte. Er kennt seine Schafe. Er nennt sie mit Namen. Und er wird alle seine Schafe vereinen in seinem Werk. Das, was trennt, das, was abgrenzt, ist nicht mehr die leibliche Abstammung. Oh, komme ich von einer jüdischen Familie? Komme ich von einer christlichen Familie? Komme ich irgendwie aus der Nachkommenschaft von Abraham? Nein, 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 das ist nicht das, was trennt. Das, was trennt, ist, glaubst du? In Johannes 10, Vers 26 und 27, da sagt Jesus, spricht mit denen, die sich gegen ihn widersetzen, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Begrenzte Sühne bedeutet Gott und nicht der Mensch begrenzt. Aber allein dadurch ist es eine persönliche Sühne, ein persönliches Sühnungsopfer, kein anonymes. Jesus kennt, wer seine Schafe sind. Und zwar die, die sein Wort hören. Die sind nicht besser, nicht intelligenter, nicht reicher. Nein, es sind solche, die hören von Jesus und plötzlich merken sie, das lässt mich nicht los. Ich höre hier etwas, das zieht mich an. Es zieht mich zu Jesus, zu diesem Hirten. Und da gibt es welche, die hören von dieser Predigt, von Jesus, von dem Sühnopfer, von Vergebung, das möglich ist. Und sie sagen, ach komm, lass mich in Ruhe mit diesem albernen Geschwätz. Und zu solchen sagt Jesus, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Aber alle, die glauben, und das macht den Unterschied, die dürfen wissen, wir gehören zu den Schafen. Jesus ist gestorben, auch für mich. Er ist als mein Hirte und nicht ich bin das Schlachtopfer. Er hat sich selbst gegeben für meine Sünden. Ja, es ist kein anonymes Opfer, es ist ein persönliches Opfer, eine persönliche Sühne. In Johannes 13, Vers 1, da heißt es, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, das heißt, er wusste, er wird jetzt bald sterben, wie ein Passalamm, wie ein Passaopfer, das gerade gefeiert wurde dort. Da heißt es, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Die Sühne hat im Johannesevangelium diese ganz persönliche Note. Es besteht in der Liebe zu den Seinen. Jesus liebte die Seinen. Er wusste, jetzt wird er bald sterben. Seine Stunde ist gekommen. Er wird sterben wie so ein Passalamm, wie so ein Opferlamm. Und da er das wusste, liebte er die Seinen bis ans Ende. Das heißt, bis zum Äußersten, bis zu seinem Tod am Kreuz, liebte er sie. Aber es heißt auch bis ans Ende, das heißt bis in alle Ewigkeit. Jesu Tod am Kreuz bindet Christus mit den Glaubenden zusammen in alle Ewigkeit. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus gab sein Leben für seine Freunde. Nicht für einen anonymen Haufen, für seine Freunde. Wie könnte Jesus sagen, dass er für seine Freunde sein Leben gibt, wenn er gar nicht weiß, wer, für wen er tatsächlich stirbt? Wenn es nur eine Art theoretische Rettung ist und es abhängig ist von dem freien Willen des Menschen. Nein, durch seinen Tod hat er aus Feinden Freunde gemacht. Und er weiß, er stirbt für die, die zur Freundschaft und zum Heil bestimmt sind. Noch ein weiterer Text hier in diesem zweiten Punkt. Johannes 17, Vers 19. Hier heißt es, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Hier in diesem großen hohepriesterlichen Gebet spricht Jesus am Anfang in Vers 2 davon, dass Gott ihm Vollmacht gegeben hat, Autorität gegeben hat, Macht gegeben hat über alles Fleisch. Alles Fleisch bedeutet alle Menschen, ohne Ausnahme. Aber dass er nun ewiges Leben denen geben soll, die der Vater ihm gegeben hat. Hier ist ein Unterschied. Alles Fleisch und alle, die du mir gegeben hast. Okay? In Vers 9 heißt es dann, ich bitte für sie, also für die, die du mir gegeben hast, nicht für die Welt bitte ich. Hier ist diese Trennung, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ja, also Jesus betet noch nicht mal für die, die nicht seine Schafe sind, für die er nicht stirbt, für die Welt, sondern für die, die Gott ihm aus der Welt gegeben hat, denn sie sind dein. Und dann heißt es hier in Vers 19, nun, ich heilige mich selbst für sie, das ist aktiv. Ich heilige mich, so wie ein Priester, der sich selber gereinigt hat, geheiligt hat, so wie ein Opfer, das geheiligt wurde. Es musste rein sein, es musste vollkommen sein. So kommt er nun, damit sie Geheiligte seien. Das ist passiv, ein Partizip passiv. Das heißt, Jesu Tod, Jesu Sühnopfer, ist die Ursache, dass die Erwählten geheiligt werden. Jesus heiligt sich selbst und das ist die Ursache, dass die Erwählten, die Menschen, geheiligt werden. Das Sühnopfer ist effektiv nötig, damit die Erwählten geheiligt werden. Sie heiligen sich nicht selbst durch einen freien Willen, durch eine gute Entscheidung, um am Sühnopfer teilzuhaben. Nein, durch das Sühnopfer werden sie bestimmt und abgesondert, um geheiligt zu sein. Und zwar in alle Ewigkeit. Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Es betrifft hier die ganze Herrlichkeit. Wer begrenzt also das Sühnopfer? Wenn wir von begrenzter Sühne sprechen, wer begrenzt das Sühnopfer? Ist es der freie Wille des Menschen oder ist es der gnädige Wille Gottes, der niemanden etwas schuldet? Nun, wir glauben, es ist allein der Wille und das Gebot Gottes. Doch es gibt noch eine weitere Begrenzung und die wird häufig außer Acht gelassen. Die meisten Christen verstehen das Sühnopfer durch den Willen des Menschen begrenzt. Ja, da fühlen wir Menschen uns irgendwie wohler mit, dass wir das selber in der Hand haben und nicht Gott. Was für ein Betrug. Doch es gibt noch eine Begrenzung des Sühnopfers, das viel hässlicher ist. Und durch die Lehre eines sogenannten unbegrenzten Sühnopfers durch die Lehre eines unbegrenzten Sühnopfers meint man quantitativ keine Grenze zu haben. Alle Menschen sind betroffen. Jesus ist für alle Menschen irgendwie gestorben. Doch das begrenzt automatisch die Qualität und das ist noch viel schlimmer. Und damit kommen wir zu unserem dritten und letzten Punkt. Das Sühnopfer Christi ist wirksam. Wir haben schon eingangs gelesen, Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er, das ist Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm nimmt die Sünde hinweg. Das ist eine konkrete Handlung. Das Lamm wird nicht angeboten, es nimmt hinweg. Es trägt hinweg. Es greift nicht nur mit einer Hand, hebt ein bisschen hoch die Last und sagt, okay, jetzt entscheide dich, soll ich sie tragen für dich oder nicht? Sonst lasse ich sie wieder fallen. Nein, es trägt hinweg. Es nimmt hinweg. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist keine vage Möglichkeit, es ist eine abgeschlossene Handlung. Und anders ist es auch grammatikalisch nicht zu verstehen. Nun, viele meinen, Jesus ist für alle gestorben. Und wir können einfach jedem Menschen sagen, Jesus ist für dich gestorben, du musst es nur noch annehmen, dann wird es aktiv. Dann kommt es dir zugute. Was bedeutet das eigentlich? Es macht das Sühnopfer Christi ganz, ganz klein. Es macht das Sühnopfer Christi nur als eine Art Hilfe, um ein Hindernis vorzuräumen. Aber das Wesentliche liegt dann doch an der Kraft des Menschen. Aber wenn die Bibel vom Sühnopfer Jesu spricht, dann ist es nicht so, dass ein Hindernis aus dem Weg geräumt wurde. Es ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, der Weg ist wieder frei, du musst dich jetzt nur anstrengen. Es ist nicht das Angebot einer Sühnung. Willst du das Geschenk annehmen oder nicht? Wenn du es nicht annehmen willst, kann ich auch nichts für dich tun. Nein, es ist wirksam. Die Sühne, von der die Bibel spricht, ist absolut wirksam. Es vollbringt das, wozu es gebracht wurde. Wenn wir glauben, dass Jesus für jeden einzelnen Menschen bereits gestorben ist am Kreuz und für alle Sünden gezahlt hat, das würde bedeuten, die Menschen, die jetzt in der Hölle sind, für die hat Jesus schon am Kreuz bezahlt. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Weißt du, was das impliziert? Jesus ist gestorben für die, die in der Hölle ewig für ihre Sünden bestraft werden? Nun, heißt das, weil sie die Sühnung in Jesus nicht angenommen haben, wird ihre Schuld doppelt bestraft? Einmal auf Golgatha am Kreuz an Jesus, der alles auf sich nahm, das Gericht Gottes. Aber weil sie es nicht angenommen haben, wird diese Schuld noch einmal bezahlt, und zwar in Ewigkeit in der Hölle, wie die Menschen es verdient haben. Oh, das heißt, Gott ist ein ungerechter Richter. Kein Richter in dieser Welt würde damit durchkommen, eine Sünde doppelt zu bestrafen. Oder Es sagen einige, na gut, Gott straft nur den Unglauben. Also Jesus hat für alle Sünden bezahlt, Ehebruch und Mord und Lüge und alles, was man sich nur vorstellen kann, für jeden Menschen, nur den Unglauben nicht. Also der Mensch muss halt selber glauben. Und Gott straft dann nur den Unglauben. Nun ist der Unglaube nicht auch eine Sünde? Befiehlt Gott nicht, dass wir glauben sollen? Oh, natürlich. Unglaube ist auch eine Sünde. Wenn Jesus für alle Sünden bezahlt hat, dann muss doch der Unglaube damit dabei sein. Nun, worauf es mir ankommt, ist, wie verstehen wir das Sühnopfer? Machen wir es klein und gering? Das ist zwar weit und breit ist, aber nicht wirklich hinwegträgt? Oder machen wir es kostbar? Zwar begrenzt, limitiert, aber wirklich effektiv und wirksam. Stellt euch mal vor, es gibt einen großen Graben. Okay, ein großer Graben. Und es gibt nun zwei Bauleute, die fangen an unterschiedlichen Stellen über diesen Graben eine Brücke zu bauen. Und der erste Bauherr, er ist voller Enthusiasmus und voller Freude und er fängt an, eine 5 Meter breite Brücke zu bauen. Mit allen möglichen Verzierungen und aller Schönheit. Und er fängt an zu bauen und es geht voran und die Leute, sie sagen, oh, was für eine wunderbare Brücke. Ich kann mir schon vorstellen, wie das aussieht und oh, so eine große Zierde. Und ein anderer, an einer anderen Stelle, er fängt an und die Brücke, sie ist nur 1,5 Meter breit. Und sie ist schmal und ziemlich, ziemlich schlicht, keine großen Verzierungen dran. Und die Leute sagen, ach ja, na gut, vielleicht verläuft sich irgendwann mal jemand und nimmt dann diese Brücke. Aber guck mal da hinten, nur ein paar Meter weiter, ein paar hundert Meter weiter, da ist diese große Brücke. Nun, in der Mitte der Strecke geht dem ersten Bauherrn das Material aus. Man kann auf dieser großen und breiten Brücke bis zur Hälfte kommen und steht immer noch über dem Graben. Der andere Bauherr, seine schmale Brücke, seine schlichte Brücke, seine einfache Brücke, sie geht bis hinüber zur anderen Seite. Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Das Sühnopfer Christi ist wirksam. Es geht wirklich bis hinüber in das Reich Gottes. Es ist nicht abhängig noch von dem letzten großen Sprung eines Menschen. Nein, sie trägt wirklich hinüber. Eine unbegrenzte Sühne, also eine Sühne, die zwar für jeden einzelnen Menschen die Schuld schon bezahlt hat, aber tatsächlich niemanden das Heil völlig zuerteilt. Tatsächlich nicht bis an das andere Ende herankommt. Tatsächlich nicht wirklich zu Gott führt, sondern auf halber Strecke stehen bleibt, ist keine herrliche Sühnung. Die Sühnung, von der die Bibel spricht, ist eine wunderbar wirksame, kräftige Sühnung, die bis ins ewige Leben reicht. Sie gelangt bis ans Ziel. Sie ist nicht theoretisch, sie ist nicht hypothetisch, sie ist nicht virtuell, es ist keine Möglichkeit, es ist keine Option, es ist kein einfaches Angebot, ohne dass wirklich was dahinter steht. Nein, es ist eine Sühnung, die völlig wirksam ist. Und nur von solch einer Sühnung spricht die Bibel. Johannes 11, Vers 47, Vers 49. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war, er sprach zu ihnen, ihr wisst nicht und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammle. Kennt diese Stelle? Kaiphas, ein hoher Priester, der Jesus hasste und er hatte Angst vor den Römern und sagte, besser wir bringen diesen komischen Lehrer, diesen Rabbi um, damit nicht die Römer kommen und uns alle vernichten. Aber Gott, er gebrauchte diesen bösen Ratschluss und machte daraus eine Prophetie. Und das ist das, was Johannes hier bezeugt. Das sagt er nicht aus sich selbst. diese Worte, sie hatten tatsächlich eine Wahrheit in sich, und zwar, Jesu Tod ist nützlich. Wisst ihr nicht, dass es euch nützlich ist? Jesu Tod ist nützlich, es ist wirksam. Und zwar, dass es dient dem Volk zur Rettung, dass das Volk nicht sterbe. Wer ist das Volk Gottes? Alle zerstreuten Kinder Gottes. Nicht nur die Juden, nein, alle zerstreuten Kinder Gottes. Der Tod Jesu ist das Mittel, um das Volk zu bewahren. Das Sühnopfer Christi ist wirksam. Johannes 12, Vers 24, das ist der Kontext, wo die Griechen kamen und Jesus sehen wollten. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es vielleicht Frucht. Mal schauen, ob es Frucht bringt. Abhängig davon, wie es gegossen wird, bringt es Frucht? Nein, er sagt, es bringt viel Frucht. Es bringt viel Frucht. Nicht die Wahl des Menschen bringt Frucht. Der Tod Christi hat in sich selbst die Wirksamkeit und die Kraft, Frucht zu bringen. Und zwar unwiderstehlich, unaufhaltsam. Und ein letzter Vers, Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, das ist die Stelle, wo Jesus am Kreuz hängt, sprach er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Er sagt nicht, ich bin am Ende. Er sagt, es ist vollbracht. Der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, es ist vollbracht. Nun, hinter dem vollbracht ist kein Sternchen, wo man dann gucken kann, in der Fußnote klein gedruckt, vorausgesetzt, es wird sich noch jemand finden, der sich dafür entscheidet, dieses Werk von Jesus am Kreuz auch tatsächlich anzunehmen, sodass dieses Werk dann gültig gemacht wird und tatsächlich zum Abschluss kommt. Jesus sagt, es ist vollbracht. Tetelestai, es ist vollbracht. Es ist wirksam. Dieses Wort im Griechischen, tetelestai, das ist ein gebräuchiger Begriff im Wirtschaftswesen gewesen. Wenn auf dem Marktplatz Händler waren und sie haben einen Handel getrieben. Ja, ich gebe dir hier einen ganzen Korb voller Äpfel, und du gibst mir so und so viel Denare dafür. Und wenn nun der Käufer alles bezahlt hat, bis auf den letzten Cent, dann sagte der Händler, tetelestai. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nichts fehlt mehr. Nichts fehlt mehr. Das Sühnopfer wurde am Kreuz vollbracht. Nicht durch unsere Entscheidung. Ein Sühnopfer, das zwar unbegrenzt allen Menschen gilt, aber in sich selbst wirkungslos ist, ohne die Kraft des Menschen, das ist kein wahres Sühnopfer. Freunde, dann ist es nicht mehr als die Opfer im Alten Testament, die zwar einen Wert hatten als ein Vorschatten, ein Bild, eine Illustration, aber keine Kraft wirklich zu versöhnen. Die Bibel kennt nur ein Sühnopfer, das wirklich und kräftig die Schuld hinwegträgt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinfortträgt. Gott hat auf ewig versöhnt und führt die Erwählten in die Herrlichkeit durch Jesus Christus. Nun, ich möchte 4 kurze Anwendungen geben. Vielleicht überlegst du, nun, wenn das so ist, vielleicht habe ich gehört, die Christen sagen, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Ich muss es nur annehmen. Wenn ich jetzt höre von einer begrenzten Sühne, gilt es denn überhaupt mir? Nun, als erstes frage dich, gehörst du zu dieser Welt? Das Sühnopfer ist universal. Egal aus welchem Land du kommst. Egal, wo du geboren bist, egal, wo du jetzt lebst. dieses Sühnopfer, es ist fähig, deine Schuld zu tragen. Okay. Nun, das Zweite ist, wenn du die Predigt von Jesus hörst, wenn du das Wort Gottes liest, hörst du die Stimme des Hirten? Oder ist es dir völlig egal? Hast du da ein Interesse, eine Sehnsucht, etwas, was dich antreibt? Nun dann, vertraue darauf, dann gehörst du zu den Schafen und das Sühnopfer gilt dir. Und wenn das so ist, dann bete zu Jesus. Bitte ihn, vergib mir meine Schuld. Versöhne mich mit Gott. Schenke mir ewiges Leben. Ich bin es nicht selbst wert. Ich habe keine Kraft in mir selbst. Ich vertraue auf das Sühnopfer am Kreuz allein. Zweite Anwendung. Wenn du zu denen gehörst, die sagen können, ja, ich glaube daran, dann preise Gott für seine persönliche Liebe. Der Reformator Martin Luther, er sagte einmal, die Lieblichkeit des Evangeliums hängt in den Personalpronomen. Die Lieblichkeit des Evangeliums hängt in den Personalpronomen. Er hat mich geliebt. Er hat sich selbst gegeben für mich. Nicht für einen anonymen Haufen und ich bin der Gewinner eines Freiloses. Nein, Jesus' Sühnopfer war persönlich und liebevoll. Für mich. Kannst du das sagen? Dann preise Gott für seine Liebe. Wenn du glaubst, dann darfst du wissen, Jesus starb für mich und zwar wissend, liebend, erkennend, bewusst und bestimmt. Und lass diese Liebe Gottes auch deine Liebe neu entfachen. Und drittens, gründe deine Heilsgewissheit auf dem Sühnopfer allein. So oft denken wir, wenn wir das tun und wenn wir jenes tun, wenn wir so und so gut sind, wenn wir so und so viele Werke tun, nun, das Sühnopfer ist wirksam. Das Sühnopfer Jesu am Kreuz, es war ein vorgezogenes und ein vollzogenes Gericht. Nicht nur eine Ankündigung des Gerichts, es war ein Gericht, das wirklich vollzogen wurde. Ein Urteil, das rechtskräftig vollzogen wurde. Nun, wenn du an Jesus glaubst, dann wurden deine Sünden am Kreuz bezahlt. Das ist der Grund unserer Heilsgewissheit. Nicht, weil wir ein so anständiges Leben führen. Die Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, Christus hat für alle Erwählten es hinweggetragen. Es kommt nicht mehr zurück. Es wird uns nicht mehr aufgelastet. Es wird uns nicht mehr erdrücken können. Es besteht keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Nur darum, weil das Sühnopfer wirklich wirksam ist. Und als Letztes, sei hoffnungsvoll im Zeugnis. Der Tod Jesu bringt Frucht. Er bringt Frucht. Nicht deine Geschicklichkeit, nicht deine Kreativität, nicht dein Zugang zu den Herzen der Menschen, nicht dein lieblicher Gesang, deine sentimentale Art kann Menschen zu Christus bewegen. Es ist Christi Tod, der Frucht bringt. Der ganz gewiss die Frucht des Glaubens und der Rettung von Menschen hervorbringt. Und in diesem Vertrauen auf die wirksame, herrliche, wunderbare, wunderwirkende Kraft des Sühnopfers Christi können wir Jesus verkündigen. Können wir den Menschen bezeugen, hier, es gibt eine Rettung. Christus, der Mensch geworden ist, um Sünden hinfortzutragen. Die begrenzte Sühne ist für uns kein Hindernis der Mission. Es ist unsere Motivation der Mission, weil wir wissen, die Sühne in sich selbst hat Kraft, Menschen zu retten. Und Gott hat Schafe, hat seine Erwählten auf der ganzen Erde. Möge Gott uns beistehen und helfen. Amen.